Einen schönen Grüß Gott und herzlich willkommen zur aktuellen Sendung von Mikros Dynamis. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und dass Sie sich für unser Programm entschieden haben. In unserer heutigen Sendung hören Sie zunächst den Text über Weltmission, über Gottes Wirken in seiner Welt zu seiner Ehre. Und gleich im Anschluss, dieser Textblock dauert ungefähr 12 Minuten, gleich im Anschluss daran hören Sie ein Interview mit Adrian, das wir letzte Woche geführt haben. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Zeit mit unserer Produktion. Alexander Schmidt begleitet Sie heute durchs Programm.
Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
Weltmission, Gottes Wirken in seiner Welt zu seiner Ehre. Nein, Jesus Christus braucht keine Missionswerke, um den Bau seiner weltweiten Gemeinde zu vollenden. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht wichtiger nehmen, als Jesus Christus uns Bedeutung zumisst. Wenn heute alle Missionswerke in der Welt ihre Arbeit einstellen würden, würde Gottes Werk dadurch nicht geschmälert. Er hat sich niemals von Menschen abhängig gemacht. Weltmission ist Gottes eigenes Wirken in seiner eigenen Welt zu seiner eigenen Ehre. Und Jesus Christus befiehlt seinen Jüngern angesichts einer akuten, aktuellen Not nichts anderes zu tun, als zu beten. Weltmission ist Gottes Tat. Weil Gott selbst die Menschen ruft, kommt es nicht auf die äußeren Umstände in der Welt an. Keine Macht der Welt kann Gottes Plan hindern. Jesus Christus ist der Herr der Weltgeschichte und behält souverän alles unter seine Kontrolle. Er selbst baut seine Gemeinde durch Beter bis zu dem Tag, an dem sein Ziel erreicht ist. Nicht auf Menschen schauen. Weil Jesus Christus den Bau seiner Gemeinde nie aus der Hand gegeben hat, sollte unser Blick niemals auf Menschen gerichtet sein. Auch die Begabungen und Ressourcen von Christen bringen nur etwas, wenn Jesus Christus Menschen sendet und er durch seine Gnade das Zeugnis der Christen bestätigt. Jesus baut seine Gemeinde mit seinen Leuten, ohne seine Leute und manchmal auch gegen seine Leute, und es geschieht nichts ohne das Gebet. Beter sind die tatkräftigsten Missionare. In keiner Mitarbeiterstatistik von Missionswerken tauchen sie auf, aber ein Christ, der für die Anliegen der Weltmission betet, bewirkt mehr als 100 Missionare, die nicht beten. Eines der wichtigsten Gebete, die Jesus seinen Jüngern befohlen hat, ist das Gebet für die Sendung von mehr Mitarbeitern in Matthäus 9, 36 bis 38. Es ist ein Gebet voller Überraschungen. Kein Aufruf zu sofortigen Hilfeleistungen. Die erste Überraschung ist die, dass Jesus seine Jüngern angesichts dieser schrecklichen Not im direkten Umfeld nicht zu sofortigen Hilfsaktionen auffordert. Es ist für Männer fast eine Zumutung, einfach zu beten, anstatt etwas zu arbeiten, weil Beten in den meisten Gemeinden nicht als Arbeit angesehen wird. Kein Aufruf um Gebet für Notleidende. Die zweite Überraschung sind Inhalt und Adressaten des Gebets. Warum fordert Jesus seine Jünger nicht dazu auf, für die Notleidenden zu beten? Stattdessen fordert er sie auf, für sich selbst und die Gemeinde zu beten. Warum tut Jesus das? Was will er uns damit sagen? Seine größte Sorge war hier nicht, ob die Verlorenen gerettet werden, sondern seine Sorge galt seinen Leuten, dass sie nicht zu den Verschmachteten gehen würden. Was bedeutet dieses Gebet für unsere Missionsarbeit? Was würde geschehen, wenn Christen heute anfangen würden, so zu beten? Was ist die Ursache für die große Not in unserer Welt, dass mehr als 3 Milliarden Menschen noch nie das Evangelium von Jesus gehört haben? Mehr als 3000 Völker der insgesamt ca. 12.000 Völker weltweit sind noch völlig unerreicht mit dem Evangelium. Die Not unter uns Christen ist offensichtlich, dass wir selbst versuchen, etwas zu tun, was nur Gottes Sendung bewirken kann. Die Not ist, dass wir meinen, etwas für die Ewigkeit bewirken zu können, was nur das Gebet zu dem Herrn der Ernte bewirken kann. Die Not ist, dass wir uns als Missionswerke viel zu oft über die lokalen Gemeinden hinwegsetzen. Unberufene Mitarbeiter. Weltmission ist Gottes Wirken in seiner Welt zu seiner Ehre. Er braucht dazu kein Missionswerk. Es ist seine Gnade, dass er unseren Dienst gebrauchen will. Und er allein bestimmt, was unser Dienst bewirkt. Wir sind dazu berufen, das menschlich Unscheinbarste und göttlich Wirksamste zu tun: beten. Wer für Gottes Erntefeld beten will, der braucht konkrete Informationen. Wie sieht die geistliche Situation in dieser Welt aus? Wo gibt es noch keine Gemeinden? Wo ist das Evangelium noch nicht bekannt gemacht worden? Welche Völker gibt es? Wo sind von Jesus Christus ausgesandte Missionare, die dringend Fürbitte benötigen? Dazu gibt es die Berichte von den Missionsfeldern und die Freundesbriefe der Missionare mit den konkreten Gebetsanliegen. Unser zurückliegendes Gebetswochenende hat uns in der Gebetsarbeit sehr ermutigt und wir wollen diesen Dienst weiter verstärken. Doch müssen wir uns auch kritisch die Frage stellen: Gibt es Orte, an denen wir missionieren, für die wir keine Sendung unseres Herrn haben? Missionswerke sind keine Krücke in Gottes Plan. Den Auftrag der Mission hat die lokale Gemeinde. Jesus sendet seine eigenen Leute in seine eigene Ernte. Die möglichen Erntearbeiter sind immer Teil der Gemeinde, aus der heraus Jesus Christus Menschen sendet. Missionswerke können und dürfen kein Ersatz für die Gemeinde sein. Seit Beginn der Arbeit der MSOE ist es unser Anliegen, der lokalen Gemeinde in den unterschiedlichen Völkern zu dienen. Es ist so ermutigend, was Jesus Christus heute in den lokalen Gemeinden in vielen Ländern dieser Erde tut. In den vergangenen Jahren konnten wir durch unsere Mitarbeiter Dinge anstoßen, die jetzt von lokalen Gemeinden weitergeführt werden. Es gibt kaum etwas Schöneres als Gemeinden, die ohne die Krücke Missionswerk ihre Sendung leben. Ich sehe da auch für unseren Dienst der MSOE in den kommenden Jahren viele Veränderungen. Lokale Gemeinden unterstützen. Als Missionswerk müssen wir nicht alte Arbeiten verwalten, sondern gehen dahin weiter, wo Menschen das Evangelium noch nicht kennen. Wir dürfen uns nicht in Gemeinden häuslich einrichten. Vor kurzem konnte ich mich in Russland mit vielen Missionaren treffen. Lokale Gemeinden bitten uns, sie in der Sendung bewährter einheimischer Christen aus ihren eigenen Reihen zu unterstützen. Unter anderem in verschiedene Völker Russlands, die trotz starkem Widerstand gegen Mission neue Wege zur Gründung von neuer Zellen von Christen finden. In zentralasiatische Länder, in denen sich trotz Verfolgung der Gemeinden Christen senden lassen, weil Jesus seine Gemeinde gerade auch durch Leiden baut. Lokale Gemeinden in Osteuropa und Asien senden Missionare in für uns aus dem Westen geschlossene Länder. Lokale Gemeinden im Westen senden Missionare in bedürftige Gegenden, um den Aufbau neuer Gemeinden zu fördern. Das ist eine wertvolle Frucht in der Arbeit unseres Missionswerkes. Keine Sendung ohne Gemeinde. Jesus sendet Nachfolger in die weltweite Ernte, die sich im Dienst der örtlichen Gemeinde bewährt haben. Es ist heutzutage eine bedenkliche Entwicklung, dass viele junge Christen sich ohne die Bestätigung der örtlichen Gemeinde für Kurz- oder Langzeiteinsätze bei Missionen bewerben und ohne die Sendung der Gemeinde gehen wollen. Ja, manches Mal werden die Verantwortlichen der Gemeinden gar nicht gefragt oder ihre Meinung wird übergangen. Ich kann es mehr und mehr verstehen, dass immer mehr Gemeinden im In- und Ausland Missionswerke kritisch betrachten, wenn diese die Rolle der örtlichen Gemeinde übernehmen. Wie viele Missionare sind heute unterwegs, die keine Sendung Jesu in Verbindung mit der örtlichen Gemeinde erlebt haben? Die Bitte an Jesus Christus, dass er Arbeiter in seine Ernte sende, verbietet uns, in den Missionswerken selbstständig Leute loszuschicken. Jesus sucht lebenslange Arbeiter. Gibt es noch diese lebenslangen Berufungen in die Mission? Der ausgeprägte Individualismus heutiger Christen trägt mit dazu bei, dass sich manche junge Christen in einer beruflichen Übergangsphase gerne auf ein kurzfristiges Missionsabenteuer einlassen wollen, aber der Ort des Einsatzes wird aus Hunderten von Angeboten selbst ausgesucht und die Gemeinden sollen diesen oft kostspieligen Kurzeinsatz finanzieren. Sicher gibt es sinnvolle Kurzeinsätze, aber die angestiegene Tendenz dazu und das vielfältige Angebot führen in manchen Gemeinden auch zu berechtigten kritischen Nachfragen bei den Missionswerken. Wer als Nachfolger Jesu den Herrn bittet, dass er Arbeiter sende, der ist bereit, sein eigenes Leben aufzugeben und seine gesamte Zukunft in Gottes Hand zu legen. Jesus sucht keine Missionare, die ihm 10% ihres Lebens geben oder ihm für ein Jahr zur Verfügung stehen wollen, sondern er will Christen senden, die ihm die freie Verfügungsmacht über ihr Leben geben. Vielleicht geschehen deshalb heute so wenige Berufungen, weil die Bereitschaft zum lebenslangen Opfer so stark nachgelassen hat, weil die Mission Gottes nicht mehr das zentrale Thema ist. Bewährte Mitarbeiter senden. Der leidenschaftliche Missionar Paulus war zusammen mit einem Team ein bewährter Diener der Gemeinde von Antiochien. Dort wurde gebetet und gefastet und dann empfingen zwei aus diesem Team die Sendung auf das Missionsfeld. Apostelgeschichte 13, Verse 1 bis 4. Es begann eine Reise unter viel Opfer, die in den folgenden Jahren zur Gründung von vielen neuen Hausgemeinden führte. Paulus war der Sendung gehorsam, weil er sich in seinem Dienst auf die 700 Jahre alten Worte des Jesaja berufen konnte und mit diesen Worten die offenen Türen für die Weltmission im ersten Jahrhundert begründet. Paulus wusste sich von Gott berufen und empfand seinen Dienst als Gnade. Mit diesem Wort dürfen wir auch heute Mission betreiben. Wir wollen beten und gehorsam sein, dass er sendet, weil Weltmission Gottes eigenes Wirken in seiner eigenen Welt zu seiner eigenen Ehre ist. Ob er uns noch dazu gebrauchen will? Das können und wollen wir Jesus Christus, dem Herrn der Mission, überlassen. Ein Text von Friedemann Wunderlich, Missionsleiter der MSOE. Kontakt unter friedemann.wunderlich@msoe.org.
Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
Als nächster Programmpunkt folgt jetzt das Interview mit Adrian.
Herzlich willkommen zum aktuellen Interview heute in Bamberg mit Adrian. Ja, Adrian, stell dich doch einfach mal kurz selber vor.
Ja, hallo, wie gesagt, ich heiße Adrian, bin 28 Jahre, habe in Bamberg Wirtschaftsinformatik studiert und ja, im Prinzip mein ganzes Leben schon in Bamberg verbracht und arbeite jetzt auch seit 1,5 Jahren hier in Bamberg und habe auch nicht vor, hier wegzugehen, muss ich ehrlich gesagt sagen, ja.
Ja, wir spüren die Wirkungen des Tiefs. Nadine, jetzt über Deutschland, es ist sehr windig. Und ein ähnlicher Sturm, kann man sagen, es hat sich in deinem Leben auch Anfang dieses Jahres ereignet. Erzähl uns doch Einzelheiten zu diesem Sturm in deinem Leben.
Ja, der Sturm. Also wenn man es als Sturm bezeichnen kann, für mich war es ehrlich gesagt wie ein heiterer Blitzschlag. Also ich war mit meiner Freundin im Urlaub über Silvester, war alles ganz schön, haben eine wunderbare Zeit auch zusammen verbracht und kurz nach dem Urlaub hat sie dann recht unerwartet eigentlich Schluss gemacht für mich. Und ich bin natürlich aus alten Wolken gefallen in ein ganz tiefes Loch. Ich muss auch sagen, das war eine sehr tiefe Lebenskrise auch für mich, wo ich dann wirklich komplett am Boden zerstört war. Und es hat sich nicht nur psychisch ausgewirkt, sondern auch auf meinen ganzen Körper. Das heißt also, ich konnte nicht mehr schlafen, hatte Konzentrationsstörungen, war dann ständig müde und habe natürlich dann alles hinterfragt, was in dieser Welt auch so vor sich geht. Und ja, das war wirklich ein ganz großes Loch. Mir ging es wirklich dreckig, muss ich auch sagen. Und in dieser Zeit hat es dann eben angefangen, in mir auch zu grübeln. Also was soll das Ganze hier überhaupt, was hat das Ganze überhaupt hier für einen Sinn auf der Welt? Und bin natürlich dann auch ins Gespräch mit meinem Umfeld gekommen, insbesondere mit meiner Tante und auch meinem Onkel, die beide schon Christen waren und die haben natürlich im Gespräch immer wieder auf Jesus auch hingewiesen, dass er eigentlich nur dir einen Sinn im Leben auch geben kann. Und dadurch habe ich schon gemerkt, okay, irgendwas wirkt in mir, mir geht es auch durch die Gespräche allein schon ein bisschen besser und ja, habe gedacht, dann muss da auch wirklich was dran sein. Habe dann natürlich auch das erste Mal versucht, in der Bibel zu lesen, also wirklich es versucht zu lesen, weil vorher, okay, man kennt zwar die Bibel, hat sich nie wirklich damit beschäftigt und da habe ich zum ersten Mal im Leben wirklich auch drin gelesen und dann jedes Mal beim Lesen auch gemerkt, wie es mir besser auch geht. Also
du hast in diesem Lesen der Bibel oder im christlichen Glauben irgendwie Halt und Fundament gefunden. Ich denke, ich kann es richtig deuten jetzt. Wie lange hat eigentlich diese Phase gedauert, wo du wirklich am Boden zerstört warst? Und du hast gesagt, das hat sich ausgewirkt auf dein Umfeld, auf deine Aktivitäten. Mhm. Wie lange war das und was hat daran gelitten eigentlich?
Ja, also das waren jetzt schon auf jeden Fall so 1-2 Monate, wo es mir wirklich auch dreckig ging. Also, und das hat sich natürlich in vielen Bereichen gezeigt. Also ich bin ein begeisterter Sportler, konnte natürlich dann auch nicht mehr sportliche Leistung zum Beispiel beim Fußball bringen, und weil mir einfach auch die Kraft gefehlt hat. Und natürlich auch im Beruf, man konnte sich nicht mehr konzentrieren. Das hat sich natürlich auch auf die Kollegen ausgewirkt, oder die haben gemerkt, irgendwas stimmt nicht, wo sie gesagt haben, du schaust überhaupt nicht gut aus, dein Gesicht ist so blass. Und ja, auch meine täglichen Aufgaben konnte ich da eigentlich nur mit Mühe und Not so ein bisschen erledigen, weil mir einfach die Konzentration auch gefehlt hat. Und natürlich auch im Freundeskreis, die haben natürlich auch gemerkt, dass ich mich ganz anders verhalte und irgendwie nicht mehr so fröhlich auch bin.
Ja, du hast auch gesagt, dass du Kontakt zu Christen hattest in dieser Zeit. Wie ist es eigentlich? Warst du davor nicht christlich erzogen oder geprägt, oder wusstest du wenig vom Evangelium? Erzähl doch einfach.
Ja, ich bin katholisch aufgewachsen, aber ja, als junger Mensch beschäftigt man sich natürlich mit vielen anderen Dingen, oder ja, man sieht es als erstmal irrelevant an, weil der Tod ja ist zum Beispiel ganz weit weg und verdrängt es einfach, dieses Ganze. Aber ich habe schon innerlich auch immer gemerkt, es gibt noch was anderes. Nur wenn es einem gut geht, dann beschäftigt man sich einfach nicht mit solchen Dingen. Und habe natürlich auch immer gespürt, es gibt noch was, und wusste auch natürlich, dass meine Tante und mein Onkel auch Christen sind, und sah das auch immer als richtigen Weg auch an. Aber wie gesagt, wenn es einem gut geht, dann verdrängt man das Ganze erstmal. Und ich glaube, da muss man auch wirklich erst völlig am Boden sein, und dann kann man sich dem auch viel leichter widmen, weil dann hat man eigentlich im Prinzip nichts mehr zu verlieren.
Hattest du nichts mehr zu verlieren und hattest du überhaupt keinen Halt mehr?
Im Prinzip verlieren. Verlieren kann man immer noch was. Also mir ging es eigentlich gesundheitlich, hat mich vor allem voll getroffen. Und da dachte ich mir, okay, viel schlechter kannst du ja eigentlich körperlich auch gerade nicht mehr gehen. Insofern war das schon ein Ausweg für mich, wo ich dann erstmal gemerkt habe, okay, es geht ja besser. Und jetzt musst du es auch auf jeden Fall weiterverfolgen. Aber das war jetzt nicht nur in der Situation, sondern das ist eine Entscheidung eigentlich oder ein Weg, der sich aufs ganze Leben dann auch auswirkt und auch so auswirken soll.
Hast du irgendwelche bestimmten Seminare oder Veranstaltungen besucht in dieser Zeit?
Seminare weniger, aber ich weiß, dass ich damals auch in der Evangelisation in der Gemeinde von meinem Onkel war, und da war ein Abend, wo es auch um die Freude, glaube ich, ging von Jesus, die er vermitteln kann. Und ja, nach dem Abend habe ich dann auch wirklich das erste Mal so eine richtige Freude oder innere Ruhe auch mal wieder gespürt, weil ich war auch sonst immer innerlich so aufgewühlt, konnte nicht mehr schlafen. Wie gesagt, mein Herz hat gerast, und nach dem Abend war es das erste Mal, wo ich auch wieder ruhig schlafen konnte und einfach so eine Ruhe auch im Herzen hatte, wo ich dann gemerkt habe, okay, das kommt nicht von ungefähr, und ja, da muss dann Jesus irgendwo am Werk gewesen sein.
Das ist ja interessant. Was haben eigentlich deine Freunde zu deiner Veränderung gesagt? Haben sie das bemerkt, oder wie ist das bei denen angekommen?
Welche Veränderung meinst du? Also, dass es mir schlecht ging oder dass es dann wieder besser ging?
Eigentlich, dass es dir wieder besser ging und dass du irgendwie christlich unterwegs warst dann.
Ja, sie haben im ersten Moment gedacht, okay, wenn es dir hilft, dann mach's eben. Aber ich habe dann auch gesagt, ja, das ist nicht nur klar, der Auslöser war die Trennung, aber das ist eine Entscheidung fürs Leben. Aber sie haben es dann auch irgendwo akzeptiert und auch groß jetzt nicht weiter nachfolgt, sage ich jetzt mal. Also für sie war das völlig in Ordnung. Klar, sie leben nicht danach, aber akzeptieren das auch. Und eigentlich das Verhältnis ist nach wie vor so gut, wie es auch vorher, vor meiner Bekehrung jetzt, sage ich mal, war. Also, und es ist mir auch ganz wichtig, dass das so bleibt, auch wenn sie jetzt nicht den gleichen Glauben haben wie ich, weil ich schon immer auf meine Freunde auch bauen konnte, und die haben mir auch recht stark in der Situation auch geholfen, muss ich sagen.
Hast du vielleicht ein paar Worte an Leute, die in einer ähnlichen Lebenskrise stecken wie du vor Monaten, vor ungefähr 8 Monaten?
Ja, also ich würde einfach anfangen, in der Bibel zu lesen, weil da einfach so viel Wahrheiten einfach drinstecken, und einfach für jede Lebenssituation findet man eigentlich Antworten in der Bibel, sei es im Neuen Testament vorwiegend, aber auch gewissermaßen im Alten Testament in den Sprüchen, wo halt viele Weisheiten auch stehen, die einfach ich sag mal, Jahrtausende lang eigentlich schon erprobt sind und eigentlich die immer noch gelten, egal wie die moderne Zeit gerade ist und welche Dinge da gerade wichtig sind. Ich glaube, das Wort in der Bibel, das gilt für alles und für alle Zeit, und die Weisheiten, die bauen einen auf und auch kann man sich immer wieder dran erfreuen. Auch wenn mein Onkel zum Beispiel erzählt, er kennt die Bibel jetzt schon, keine Ahnung, 20, 25 Jahre und er entdeckt immer wieder Neues, und ich glaube, das spricht ja auch für sich.
Welches Buch der Bibel beschäftigt dich zurzeit?
Zurzeit lese ich im Epheserbrief.
Noch eine sehr persönliche Frage. Ich meine, Adrian, du musst auch nicht darauf antworten, aber das Thema Beziehung, das möchte ich nochmal aufgreifen. Wie schaut es jetzt für dich aus, wenn du an dieses Thema denkst, wenn du dich diesem Thema näherst? Hast du dieses Trauma, sag ich mal, überwunden? Wie schaut es in deinem Herzen aus?
Ja, also mittlerweile kann ich sagen, ich bin drüber hinweg. Also wir haben auch so mittlerweile noch ein bisschen Kontakt, haben jetzt auch ganz normal zum Geburtstag und so gratuliert. Und ja, so in der Anfangsphase war es schon recht schwierig für mich, wenn ich sie dann gesehen habe oder auch nur ein Bild von uns beiden dann wieder gesehen habe. Das hat mich dann schon wieder ziemlich nach unten gezogen auch teilweise. Aber mittlerweile ist das eigentlich kein Problem mehr. Und ja, jetzt als Christ lasse ich da eigentlich alles auf mich zukommen, weil ich weiß, Gott führt alles und zur rechten Zeit wird er mir auch dann die richtige Partnerin an die Seite stellen und ja, kann da eigentlich ganz gelassen bleiben, weil ich auch jetzt eine innere Ruhe habe und weiß, dass jemand anderes einfach mein Leben lenkt.
Bist du körperlich eigentlich wieder fit und belastbar? Wie schaut's aus mit Sport oder so?
Ja, also ich bin sportlich wieder ganz normal unterwegs. Fußballtechnisch zweimal Training pro Woche und dann Spiele. Also mir geht es da soweit ganz gut, außer halt die ganz normalen körperlichen Leiden, die man als Fußballer halt mit sich so rumschleppt.
Du hast vorhin gesagt, du hast dich bekehrt bei einer Evangelisation im Frühjahr jetzt. Was hat sich seitdem ereignet? Ich meine jetzt gemeindemäßig oder ja, hast du Anschluss gefunden an eine christliche Gemeinde? Wie läuft es bei dir in diesem Bereich?
Also ich bin jetzt seit, wie gesagt, März gehe ich dann regelmäßig auch in die Gemeinde zu den Gottesdiensten und Predigten, und die haben mir auch sehr viel Mut gegeben, auch der Kontakt mit den Gläubigen dort, die einen immer wieder offenes Wort für jemand wie mich haben und einfach mir auch den Weg gewissermaßen bereitet haben, und das hat mir auch Kraft gegeben, der Austausch mit den Gläubigen dort, jedes Mal das Wort auch am Sonntag zu hören. Und für mich war dann klar, dass ich auch den Weg dann mein ganzes Leben auch gehen will. Und der nächste logische Schritt dann war im Prinzip auch, mich taufen zu lassen. Und das hat dann auch im Juli stattgefunden. Also Juni habe ich mich taufen lassen. Und ja, war dann auch nochmal so das Bekenntnis dann wirklich auch nach außen, wo dann auch mein äußeres Umfeld auch gemerkt hat, okay, da hat sich was verändert im Leben. Und bin auch jetzt froh, den Schritt einfach gegangen zu sein und ja, einfach auch das Zeichen nach außen gegeben zu haben.
Ja, dann wünsche ich dir an dieser Stelle alles Gute für deinen weiteren Glaubensweg. Mach's gut, Adrian.
Jo, danke für die Fragen und hat mich sehr gefreut.
Ja. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie hörten soeben das Interview mit Adrian. Und passend zu dem Thema Beziehungen hören Sie jetzt noch zum Schluss dieser Sendung ein Gedicht. Das Gedicht ganz natürlich. Es begann alles ganz natürlich, unsere erste Begegnung. Ein Wechsel von Blicken, Gedanken folgten diesen Blicken und wühlten das Innere auf. Vorher war alles ganz schön still. Es entwickelte sich wie von selbst, sagt man, eine Freundschaft, eine Hoffnung, unsere Zukunft. Monatelang hat sie gedauert, die Probe. Ein Ordnen von Wünschen, Wirklichkeiten, das Überwinden von Widersprüchen, für und wider. Immer wieder kämpften wir in der Stille. Wir wollten der Einsamkeit entfliehen, gemeinsam. Bitte versteh mich. O Herr, hilf mir, dem jungen Mann. Erste Sonnenstrahlen. Sie dringen durch den dichten Nebel, es klart auf. Wir beginnen zu begreifen, wie eine frische Brise, ein frischer Schluck, Meeresluft. Ich atme, lebe, Freiheit.
Nur tut eben diese Freiheit ein wenig weh, genau hier. Weshalb? Es tut ein wenig weh. Die Zeit heilt, sagen sie, die Erfahrenen und Weisen. Aber es geht um mich. Wie geht es ihr?
Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende unserer Sendung angekommen. Alexander Schmidt hat Sie durch das Programm begleitet. Wenn Sie diese Sendung nachhören möchten, können Sie gerne über das Kontaktformular mit uns Kontakt aufnehmen. Wir freuen uns über jede Nachricht von unseren Hörern. Wenn Sie möchten, hören wir uns bald wieder. Bis dahin alles herzlich Gute. Tschüss.